Ich will nicht vergessen an dieser Stelle all die zu grüßen, die heute nicht da sein können und grundsätzlich nur über die Möglichkeit des Telefons oder vielleicht über den Livestream dabei sein können. Ihr seid auch herzlich gegrüßt und auch herzlich gesegnet. Wir schlagen wieder unsere Bibel auf in Petrusbrief, 1. Petrus. Wir sind im Kapitel 3 und beschäftigen uns jetzt mit den Versen 8 bis Kapitel 4, Vers 6. Also über diese zwei Kapitel oder diesen großen Abschnitt, da wollen wir uns Gedanken machen. Dem, was wir bis dahin behandelt haben, was wir bis dahin angeschaut haben, kommt jetzt dieser lange Abschnitt. Und der ist in gewisser Weise eine Zusammenfassung bzw. eine Vertiefung von dem, was wir jetzt schon längst gehört haben und hoffentlich schon längst verstanden und auch angenommen haben. Jetzt bringt Petrus das Ganze sozusagen nochmal auf den Punkt, fasst es nochmal zusammen, was wichtig ist, was braucht man, um eben in dieser Welt, in all den Leidenssituationen ein Leuchter und ein Zeugnis, ein heiliges Priestertum zu sein. Was braucht man, damit wir die Tugenden Gottes verkündigen können und sollen? Und das fasst er hier nochmal zusammen. Im Prinzip, er hat, wie gesagt, in einzelnen Situationen über das Leiden der Christen gesprochen, Obrigkeit, Sklaven und die Ehe. Und jetzt redet er mehr allgemein und stellt uns allgemeine Dinge nochmal vor Augen, die überall gelten. Nicht so spezifisch sind, sondern sie grundsätzlich gelten und grundsätzlich uns helfen sollen, unser Zeugnis in dieser Welt auszuüben und so zu leben, wie Jesus es verherrlicht. Ich habe versucht in der letzten Bibelstunde euch so diesen Zusammenhang, den roten Faden oder den Gedankengang, wie er sich über die Verse erstreckt, vor Augen zu führen, vor allem, weil wir in diesem Abschnitt auf diese eine schwierige oder komische Stelle kommen, wo es davon die Rede ist, dass Jesus anscheinend im Totenreich war und Geistern gepredigt hat und die Frage ist jetzt, was, wo, wie und damit wir diese Stelle nicht aus dem Zusammenhang reißen, damit wir diese Stelle auch wirklich verstehen, was da passiert ist. Und das ist nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Ich gebe es zu, das ist, wenn man es ein-, zweimal liest, denkt man, was meint Petrus hier eigentlich? Aber wenn man genauer hinschaut, ist es nicht so schwierig eigentlich, diese Stelle zu verstehen. Und um diese Stelle richtig zu verstehen, ist sogenannter Kontext halt immer wichtig. Ja? Aber wir verstehen das mittlerweile, wir wissen das, wie der Zusammenhang uns einen Schlüssel für das Verständnis der Schrift gibt. Ich habe euch eine, ausnahmsweise heute mal eine PowerPoint mitgebracht, was ich, ja, ihr schreckt schon hier, denkt, was passiert hier? Keine Bildchen und Paul, wenn du so lieb wärst, ganz kurz sie an die Wand zu schmeißen. Nur, dass ihr den, ich habe gedacht, wie, bevor ich es euch jetzt nochmal ganz halbe Stunde wiederhole und die Erkenntnis wieder ab 7 Uhr anfängt, deswegen habe ich gedacht, ich zeige es euch nur ganz kurz. Und vor allem später, wenn ich diesen einen oder diese zwei Verse euch vorlesen werde, die nicht so deutlich sind, wird es gut sein, wenn ich sie euch zeige. Und dann werde ich ein paar Dinge euch da einfügen und dann, ich denke, spätestens da wird es vielleicht nicht mehr so kompliziert sein. Deswegen, das wird, da wird es helfen, das visuell das zu sehen. Also, der Abschnitt 3,8 bis 4,6, das ist unser Thema. Wir werden jetzt heute starten und gucken das im Einzelnen an. Ich denke nicht ganz so tief wie die Abschnitte vorher, weil wir vieles schon besprochen haben, sondern wir gehen so durch und kommen halt zu diesem einen schwierigen Abschnitt. Die Gliederung ist folgendes. Die Verse 8 bis 13 beschreiben Wandel als Christ. Ja? Also das große Thema ist endlich, aber seid alle, und dann geht's los. Ja? Das ist die Zusammenfassung, das ist der Abschnitt und den kann man nochmal unterteilen. Und ich würde gerne so häppchenweise es genießen mit euch, so stückchenweise. Und das erste ist die Verse 8 bis 13 und da geht es erstmal grundsätzlich Wandel als Christ. In der Einleitung habe ich euch gesagt, das sind diese guten Tage. Was müssen wir tun, wenn wir gute Tage erleben wollen? Das beschreiben diese Verse. Das nächste ist Leiden als Christ. Wir erleben nicht nur gute Tage, wir erleben eben auch böse Tage, schlechte Tage und das bringt Leiden mit sich. Und die Frage ist dann, wie gehen wir damit um, wenn's, obwohl es wir nach dem Guten uns sehnen, wir trotzdem schlechte Tage erleben. Und die Verse 14 bis 17 beschreiben uns eben, wie lebt man nochmal, wie leiden als Christ. Was bedeutet, als Christ zu leiden? Nochmal, ich denke, nichts Neues für euch mittlerweile, weil wir das alle schon wirklich, wie Alfred neulich gesagt hat, durchgekaut haben. Und ihr seht das, ja? Kann man das einigermaßen sehen? Ja, okay, wunderbar. Und dann kommt der dritte Abschnitt und das ist Vorbild. Und jetzt Vorbild des Christus. Petrus bringt uns jetzt ein Vorbild, was bedeutet, als Christ zu leiden. Er malt uns nochmal Christus vor Augen und ich behaupte, dass dieser Abschnitt das Kernstück des Petrusbriefes oder in gewisser Weise, das ist so die Perle, die da drin ist. Ein Schlüsselabschnitt oder wie auch immer man bezeichnen möchte. Bei mir ist ein riesenroter Schlüssel an die linke Seite meiner Bibel gemalt von mir, weil ich da bringt es noch wirklich auf den Punkt. Das ist das Zentrale. Leiden, Wandel als Christ, Leiden als Christ. Wie mache ich das? Christus im Herzen heilig halten, auf ihn schauen und eben Jesus als Vorbild wahrnehmen. Und das beschreibt uns, wie hat Jesus gelitten, wie hat es gemacht, was ist dabei rausgekommen und das ist wirklich ein zentraler Abschnitt. Und in diesem Abschnitt ist die Rede von der sogenannten Höllenfahrt Christi. Nur, dass ihr versteht, dass das Vorbild Jesu. Also Petrus gebraucht das, um uns zu zeigen, wie sollen wir leiden. Gut, dass wir nicht in die Hölle fahren müssen und dort Leuten predigen müssen, gell? Sonst wäre das ein Vorbild, wenn wir das machen müssten. Und dann kommt noch ein Abschnitt, und zwar ist das jetzt die Gesinnung des Christus. Aus dem, um uns zu motivieren zu leiden, malt der Christus uns vor Augen. Dann sagt er, okay, nachdem wir verstanden haben, wie Christus gelitten hat, dann sagt er, dann lasst uns die Gesinnung Christi auch annehmen. Und dann zeigt er nochmal, was ist im Wesentlichen so die Gesinnung Christi. Ist das für euch nachvollziehbar? Das ist der rote Faden, das sind so die Themen, wie sie im Petrusbrief in diesem Abschnitt aufgebaut werden und entfaltet werden. Das hat einen natürlichen geistlichen Fluss. Da gibt's ein Gedanke wird da entfaltet und Petrus zirkular läuft, erklärt es, vertieft es nochmal und geht nochmal tiefer. Darum wiederholen sich bestimmte Worte, bestimmte Themen und aber bringen uns einfach noch ein bisschen mehr Licht, noch ein bisschen mehr Details und auf diese Art und Weise können wir sagen, presst das in unser Herz hinein. Okay, das ist was wir machen, beziehungsweise wir arbeiten im Prinzip in vier Schritten jetzt durch diesen Text durch und ich bin wirklich selbst gespannt, wie schnell wir durchgehen. Ich habe mich zu Hause gezwungen, nicht zu viele Notizen zu machen, damit ich nicht wieder im Details mich verliere und ich habe vor, das zügiger mit euch durchzugehen. Paul, du kannst das jetzt wieder wegmachen, beziehungsweise kannst auch lassen, vielleicht ist es euch eine Hilfe. Okay, vielleicht ist es vielleicht gar nicht schlecht. Aber wenn ihr nur dahin schaut, ist okay, ja. Ist okay, also spektakulär ist es ja nicht, nur dass ihr den roten Faden vor euren Augen habt. Lass uns also diesen ersten Abschnitt uns anschauen, wandeln als Christ. Der Kontext ist klar, der rote Faden ist auch klar. Ich lese euch, was Petrus jetzt schreibt. Ich lese die Verse 8 bis 13. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr auch Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab von Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Also das ist der erste Abschnitt. Das ist der Abschnitt wandelt im Geist, wandelt als Christ. Und wiederum, den möchte ich ganz kurz nochmal untergliedern, damit wir es wirklich fassen können. Drei Dinge werden uns in diesen Versen gezeigt. Uns wird uns eine Haltung gezeigt, wie wir als Christ leben, und wird uns ein Prinzip vor Augen gemalt, nach welchen Prinzipien wir leben, und uns wird eine Begründung gegeben, warum es so ist. Diese drei Dinge können wir in diesen Versen finden. Also eine grundsätzliche Haltung, die wir einnehmen, dann ein Prinzip, dem wir folgen, und eine Begründung, warum wir diese Haltung und dieses Prinzip annehmen sollen. Okay? Das sind so die Verse. Die Haltung, die wir als Christen in unserem Herzen haben sollten, die uns prägen soll, die markant in unserem Leben sichtbar werden soll, bezeichnet Petrus Folgendes. Also gleichgesinnt, mitleidig, brüderliche Liebe, barmherzig und demütig. Das ist die Haltung. In dieser Art und Weise sollen wir unser Lebenswandel unter den Nationen führen. Also indem wir gleichgesinnt sind, mitleidig sind, brüderliche Liebe haben, barmherzig und demütig sind. Das ist die Haltung. Wenn er vom Prinzip redet, dann spricht er über Böses nicht mit Bösem vergelten. Er spricht davon, nicht Schellwort mit Schellwort vergelten, sondern er redet vom Segnen. Da steckt ein Prinzip dahinter. Und dann kommt die Begründung, das hat was mit dem Wunsch, gute Tage zu erleben. Ja, wie man gute Tage erlebt. Das ist die Begründung. Wenn wir so leben, dann werden wir gute Tage erleben. Das ist dann die Begründung. Also, die Haltung, die wir annehmen sollen. Und ich habe mir gedacht, das wäre schön. Es wäre vielleicht schön, wenn wir das auf unsere Herzenstafel selbst schreiben würden. Ich denke immer wieder vielleicht so an der Eingangstür, so ein Bild oder so eine Tafel, wo man einfach nochmal gleichgesinnt, mitleidig, so, wo man geht nochmal rein und da steht der Vers und man liest nur die Punkte und denkt, okay, in dieser Haltung, mit diesem Prinzip wollen wir leben. So, einfach, es ist etwas, was wir ständig uns wieder und immer wieder vergegenwärtigen müssen. Und ich habe immer das Gefühl, jedes Mal, wenn ich einen neuen Abschnitt beim Petrusbrief beginne, denke ich, so schwer, weil es immer so, es gibt genug Situationen, die mir sofort vor Augen stehen, wo ich weiß, das muss ich leben. So bin ich bei der Obrigkeit, dann habe ich meine Welt und denke ich, ist nicht immer einfach, bin ich beim Herren, Sklaven-Herren-Verhältnis, fällt mir sofort ein, bin ich bei Ehe, denke ich, oh Mann. Und jetzt bin ich bei diesen grundsätzlichen Dingen und denke, oh ja, es ist nicht einfach, aber also mich trifft es und fordert es sehr heraus. Petrus beginnt und sagt das Erste. Also er beginnt endlich, zusammenfassend, auf den Punkt bringend, endlich aber seid alle gleichgesinnt. Damit startet er. Also wir verstehen das. Okay, jetzt bringen wir es auf den Punkt und dann seid alle gleichgesinnt. Das ist die erste Herausforderung. Die erste Haltung ist, wir müssen uns danach trachten, wir müssen gleichgesinnt sein. Was meint er mit gleichgesinnt? Er sagt, in der Sache, in dem Vorhaben, in der Berufung, in diesem Wandel, brauchen wir einen gleichen Sinn. Ob jetzt von der Obrigkeit, ob jetzt im Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis oder als Sklave oder in der Ehe, so wie wir uns verhalten als Christ, wir müssen alle die gleiche Haltung haben. Das kann nicht sein, dass einer sagt, ja, das sind meine Prinzipien, der andere sagt, das sind seine Prinzipien, der andere sagt, für mich ist das wichtig und der andere sagt, für mich ist das wichtig. Ja, jeder hat so seins, wie er mit dem Leben klarkommt. Der eine sagt, meine Überzeugung ist die, der andere sagt, das kann ich nicht teilen, meine ist eine andere. Aber jeder hat seines Glaubens gewiss. Auf eine gewisse Weise, beziehungsweise lass uns da nicht über Lehre streiten, weil Lehre spaltet ja eh, dann kommt ja nichts Gutes dabei. Also, jeder darf doch das Denken glauben, was er will. Gell? Die Bibel lehrt uns etwas anderes, liebe Geschwister. Die Bibel sagt, alle seid gleichgesinnt. Um dieses Zeugnis, um dieses heiligen Priestertum leben zu können, um ein Leuchte in dieser Welt zu sein, brauchen wir als Gemeinde, als Kinder Gottes, müssen wir gleiches Sinnes sein. Wir müssen die gleiche Überzeugung haben. Wir brauchen ein gleiches Verständnis von einer Haltung, von einem Prinzip und von einer Begründung. Wir brauchen das gleiche Verständnis von Christus. Wir brauchen das gleiche Verständnis von Berufung. Wir brauchen ein gleiches Verständnis. Und die Bibel fordert auf, ich werde euch gleich ein, zwei Stellen euch zeigen, und Petrus beginnt und sagt, in dieser Sache müssen wir alle gleich denken. Und darum schreibt er diesen Brief. Müssen wir gleich denken. Und ich sage, das ist schon die erste Schwierigkeit, dass wir alle gleich denken. Ja, wie alle gleich? Sind wir so eine Sekte? Ja. Wir müssen uns anschauen, was das bedeutet. Das bedeutet nicht, dass wir eine Gehirnwäsche bekommen und dann wir nur alles so mit Scheuklappen und nichts anderes denken dürfen. Das ist nicht damit gemeint, sondern in Bezug auf unseren Herrn Jesus Christus, den wir im Herzen heilig sollen, in Bezug auf unsere Berufung, in Bezug auf die Art und Weise, auf die Haltung, Prinzipien, wir brauchen alle das gleiche Verständnis darüber. Das ist wichtig. Und Petrus beginnt damit und richtet sozusagen aus. Ich möchte euch ein, zwei Bibelstellen nennen, mit euch kurz anschauen, die das bisschen klarer oder bisschen erweitern und uns bisschen das vertiefen sollen. Geht mit mir in den Römerbrief, Kapitel 15. Wir sind am Ende vom Römerbrief da. Paulus spricht über, nachdem er die Wahrheit in herrlicher Weise entfaltet hat und über unsere Berufung als in Gottesdienst beschrieben hat, über all diese Dinge geredet hat, kommt er zu den Unterschiedlichkeiten, die wir haben, zwischen schwachem Glauben und starkem Glauben, und er lehrt darum, wie wir mit denen umgehen sollen. Und in diesem Zusammenhang spricht er etwas und sagt etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Schaut mal, ich lese ab Vers 4, Kapitel 15. Im Römerbrief. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Erstmal das, er sagt, die Schrift, das, was geschrieben wurde, in dem Fall ist das Alte Testament, ist dazu da geschrieben, damit wir, ist zu unserer Belehrung geschrieben, wir sollen dadurch etwas lernen. Und wenn wir das lernen, das, was da in der Schrift steht, dann wird was passieren? Wir werden dadurch ausharren, wir werden gestärkt werden und wir werden ermutigt werden dadurch. Wir verstehen das. So im Verstehen der Schrift, das wird uns helfen im Ausharren, das wird uns eine lebendige Hoffnung schaffen und das wird uns ermutigen, den Weg weiterzugehen. Und jetzt schaut mal, was er dann unmittelbar dann gleich danach sagt, Vers 5. Der Gott des Ausharrens, also der in uns das Ausharren bewirkt, und der Ermunterung, der in uns diese Kraft und die Ermunterung gibt. Aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander. Also er sagt, es gibt die Schrift und die hilft uns, uns auszurichten und zu ermutigen. Aber der Gott, der uns diese Schrift gegeben hat, damit das in uns das passiert, was passiert, er gebe euch, damit ihr gleichgesinnt seid. In Bezug auf was? Ja, auf die Schrift. Dass wir die Schrift alle genauso lesen und somit genauso alle ermutigt und genauso alle zu Aussagen bewegt werden. Und er sagt, Gott möge euch doch geben. Das ist schön. Wer gibt diese Einheit? Gott ist es der. Wer gibt die Gleichgesinnung? Gott ist es das. Und Paulus betet und sagt, oh, möge Gott euch diese Gleichgesinnung geben. Wir werden gleich sehen, warum es wichtig ist. Er sagt weiter, was bedeutet das? Freunde, wichtig. Was bedeutet die Bibel zu lesen und was bedeutet, wie werden wir ermutigt und wie werden wir ausgerichtet? In was müssen wir gleichgesinnt sein? Schaut mal, was da steht. Gleichgesinnt untereinander, Christus Jesus gemäß. Christus Jesus gemäß. Was bedeutet das? Nicht nur, wir sollen so gesinnt sein, wie Christus gesinnt war. Ja, auch. Sondern der Mittelpunkt oder um derjenige, über den wir alle eine Einheit des Sinnes haben müssen, ist wer? Das ist Christus. Über Jesus Christus müssen wir alle einen gleichen Sinn haben. Es ist so, so wichtig. Und nicht, wir haben dieses Verständnis von Christus, die haben halt dieses Verständnis von Christus. Jeder hat halt seinen Christus, Hauptsache Christus. Paulus sagt, nein, nein, nein. Oh, möge Gott uns alle das gleiche Verständnis von Christus geben, damit wir ausgerichtet und ermutigt werden. Und jetzt sagt er, warum das wichtig ist, liebe Geschwister. Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseren Jesus Christus verherrlicht. Wahre Anbetung, wahre Gebetsgemeinschaft, wirkliche Verherrlichung Gottes kann nur da stattfinden, wenn man einmütig ist. Wenn man gleichen Sinn hat. Und zwar, wenn man das gleiche Verständnis und den gleichen Glauben von Jesus Christus hat. Sonst gibt es keine Einheit. Sonst gibt es keine Gleichgesinnung. Es gibt viele Einheiten. Und es gibt viele Formen von Gemeinschaft und Gebetsgemeinschaft und alles Mögliche. Aber wahre Einheit und wahre Anbetung kann nur da stattfinden, wo wir das gleiche glauben. Wenn wir nicht das Gleiche glauben, gibt es keine Anbetung. Gibt es nicht. Ich möchte nicht die ganze Thematik der Ökumene aufwerfen und das durchsprechen. Das ist jetzt nicht mein Thema. Sondern hier geht es darum, dass wir wirklich einen priesterlichen Dienst tun können, Gott verherrlichen, im Opfer darbringen. Und das können wir nur tun, wenn wir das Gleiche glauben. Gleiches Verständnis von Christus haben. Damit wir einmütig mit einem Munde, das ist schön formuliert, mit einem Mund. Dann sagt er, oder genau, Gott verherrlichen. Wichtig, das ist dieser Dienst der Verherrlichung muss oder geschieht aus Einmütigkeit. Und Einmütigkeit, mit einem Mund kann nur derjenige reden, der eines Sinnes ist. Und eines Sinnes kann man nur sein, wenn man das Gleiche weiß und das Gleiche glaubt. Wie kann es stattfinden? Oder geht mal mit 1. Korinther, Kapitel 1, einfach nächsten Brief. Lass uns kurz in der Reihenfolge diese Verse auch nochmal lesen. 1. Korinther 1, Vers 10 schreibt Paulus an die Korinther, die alles andere als einmütig waren und alles andere als eines Sinnes waren, denn da gab es ständig Parteiungen und Spaltungen in dieser Gemeinde. Und Paulus schreibt an sie, 1, Vers 10, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseren Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet, und nicht Spaltungen unter euch sein, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Das ist der Maßstab. Einmütig reden, denselben Sinn haben, derselben Meinung sein. Liebe Geschwister, das sagt die Schrift, das ist unsere Berufung. Wie kann es stattfinden? Wie kommt man zu einem Sinn, zu einer Meinung, zu einem Mund, zu einer Sprache, zu einem Glauben? Letzte Stelle dazu, Epheserbrief, Epheser Kapitel 4. Paulus sagt, Gott gebe es euch. Im Korintherbrief sagt er, das ist wichtig für die Gemeinde. Und im Epheserbrief sagt er, wie wir dahin kommen. Mit diesem Thema habe ich mich schon von längeren intensiv auseinandergesetzt, weil, ich sage es euch, wie es ist, weil man immer wieder mir vorgeworfen hat, dass ich zu viel lehre. Zu viel lehre, zu viel lehre, zu viel lehre. Dass es viel zu wenig praktisch ist. So, und Lehre spaltet und Lehre trennt. Und wisst ihr was? Es stimmt. Lehre bewirkt zwei Dinge. Lehre bewirkt auf der einen Seite Einheit. Lehre bewirkt auf der einen Seite Einmütigkeit. Lehre bewirkt, gleiches Sinnes zu sein. Und im gleichen Augenblick trennt Lehre. Weil wer nicht dieses gleiche Sinnes ist und wer da nicht einmütig ist damit, der trennt sich davon. Das Zeugnis haben wir in der Schrift von unserem Herrn. Er kam in diese Welt und was sagt die Bibel? Was wird er bringen? Frieden, richtig? Und Schwert. Und wir denken, ja wie? Entweder Frieden oder Schwert. Rettung oder Gericht. Und die Bibel redet von beidem. Warum? Das wird das auslösen. Für die einen wird das zum Frieden werden. Für die einen wird es zum Wohlgeruch sein. Für die einen wird es zur Annahme, zur Einheit, zum Glauben, zum Frieden werden. Und für das Gleiche wird im nächsten Moment für die anderen zum Anstoß, zum Ärgernis und zum Gericht werden. Das Gleiche. Und ich bin davon überzeugt, dass Lehre genau das macht. Ich, Willi, von meiner Persönlichkeit und ich würde gern so predigen, dass niemand von euch sich daran stößt. Glaubt mir, das macht Spaß, nach Hause zu gehen und Kritik einzustecken. Das kann man sich doch sparen, gell? Ich könnte mein Predigen so ausrichten, sagen, ich werde immer so predigen, dass niemand Anstoß daran findet. Und wenn ich 1000 Mal meine Predigt durchlesen würde, könnte sich jemand daran stoßen, würde ich das alles weglassen. Ich könnte mal so meinen Dienst tun. Aber dann wäre ich nicht Christi Knecht, sondern wäre Menschenknecht. Ich gucke nicht meine Predigt durch und sage, wo könnte ich jemand verärgern? Wo könnte das zum Anstoß werden? Es muss immer ein Anstoß dabei sein. Auch das ist nicht die Haltung. Die Haltung ist, das Wort Gottes so gut wie es geht in aller Schwachheit zu predigen und das Wissen, es wird beides auslösen. Und ich muss euch sagen, das erlebe ich. Und ich erlebe eine tiefe Gemeinschaft, eine tiefe Glaubensgemeinschaft mit den Geschwistern, in denen das Gleiche im Herzen auslöst wie in meinem Herzen. Und Menschen, die ich vielleicht noch nie so gut gekannt habe und noch nie viel erlebt habe, aber die glauben das Gleiche wie ich und wir fühlen uns so eins. Ich könnte sie knutschen, umarmen und ich liebe dich, habe ich neulich meinem Bruder gesagt, weil das in mir ausgelöst hat. Habe seine Predigt gehört und dachte, wie herrlich ist das denn? Und dachte, ich muss ihm sagen, ich liebe ihn. Weil das löst in mir was aus. Wir haben die gleiche Liebe zu Jesus Christus, das gleiche Verständnis, wir sind eines Sinnes. Wie schön, das tut gut. Das tut unheimlich gut. Aber ich weiß, in dem gleichen Moment gibt es welche, die das hören und die sagen, so ein Blödsinn. So ein Ärgernis. Das ist die gleiche Wahrheit, die in uns eine Einigkeit schafft, schafft Trennung. Und das ist was. Das ist eine Zerrissenheit, das zerreißt mich. Aber das macht's. Und schaut mal, was Paulus in den Epheserbrief schreibt. Wie macht Gott das? Wie macht Gott das? Er schreibt, dass Jesus Christus dieses Werk erfüllt hat, Einheit geschaffen hat, Gaben gegeben hat. Er spricht von den Gaben der Apostel, der Propheten, der Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und er sagt, dass diese Gaben Gott gegeben hat. Warum? Er hat ich weiß nicht, ob ihr es so empfindet. Ich hoffe wenigstens ein paar, aber die Gabe, das ist eine Gabe, dass jemand dasteht und predigt und lehrt, ich sage es jetzt nicht von mir, das ist ein Geschenk Gottes an die Gemeinde. Ja, ob man das immer so sieht, bezweifle ich, aber das ist eine Gnadengabe, die Gott gibt. Und Paulus sagt, schaut mal, Vers 12, warum er diese Gaben gegeben hat. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Gott gibt das, damit die Heiligen ausgerüstet werden, und zwar einen Dienst zu tun. Welchen Dienst sollen wir tun? Ein heiliges Priestertum zu sein. Und dann sagt er, was bedeutet das? Für die Erbauung des Leibes Christi. Was ist der Leib Christi? Die Gemeinde. Also wir sollen dazu befähigt werden, dass die Gemeinde gebaut wird. Dazu sind diese Gaben da. Was passiert? Er sagt, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wie wird die Gemeinde gebaut? Wie wird sie erbaut? Darf ich so sagen? Indem wir schöne Kaffeekränzchen machen. Indem wir uns immer so lieben und indem wir einfach gute Aktivitäten haben, indem wir, ich will jetzt nicht zu arg polemisch hier klingen, wie gelangt Einheit? Wie gelangt Bau des Gemeinde? Und Paulus sagt, bis wir alle hingelangt zur Einheit des Glaubens. Liebe Geschwister, glaubt ihr, dass es eine Einheit des Glaubens gibt? Das heißt, es gibt nicht den Glauben und den Glauben. Die Bibel sagt, es gibt einen Glauben. Und wie wird jetzt der Glaube definiert? Schaut mal, in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist der Inhalt des Glaubens. Nicht, ob wir die gleiche Taktik, Strategien, nicht, ob wir die gleiche Überzeugung über diese Lehre oder diese Lehre haben, ob wir an die Vor- oder Nachentrückung glauben. Nein, wir glauben, die Einheit des Glaubens ist Christusgemäß. Das heißt, das Verständnis von Jesus Christus und seinem Werk und was es mit uns zu tun hat. In dem Maße, in dem wir mehr und mehr Christus erkennen und verstehen, wer er ist und was er tut, in dem Maße werden wir eine Einheit. Und wenn zwei dieses Verständnis haben und 100 nicht, ist die Einheit sehr klein. Wenn 50 das Verständnis haben und die 50 anderen nicht, dann ist die Einheit geteilt. Wenn 80 das Verständnis haben und 20 nicht, dann ist die Einheit groß. Aber wenn alle das Verständnis haben, dann ist es was? Dann ist es Gemeinde. Dann ist es Anbetung. Dann ist es Verherrlichung, mit einem Munde Gott verherrlichen. Mit einem Mund Gott verherrlichen. Weil wir den gleichen Glauben, und zwar an die, und die gleiche Erkenntnis des Sohnes Gottes, nämlich Jesus Christus, haben. Und wie passiert es? Oder indem wir alle in der Erkenntnis wachsen. Was brauchen wir in der Erkenntnis? Wie wächst man? Schaut mal, Paulus schreibt, das bedeutet zu vollen Mannesreife, zu Maß der vollen Reife Christi, dass wir mündig werden, erwachsen werden, lernen, verstehen, zunehmen, Christus wird unser Leben größer und größer. Und dann sagt er, denn wir sollen nicht mehr umher wie mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Was schadet die Einheit? Was fördert nicht die Einheit? Was fördert nicht das Wachstum? Es ist ein Unmündigsein, und zwar in der Lehre. Dass man von jedem Wind der Lehre umhergetrieben. Und das klingt auch interessant, aber das ist auch ein guter Gedanke. Aber das ist ja auch wichtig. Das muss doch auch richtig sein. Aber überhaupt nicht christusgemäß, nicht christuszentriert. Und ich habe euch schon gesagt, dass Christen dann dieses christuszentriert mittlerweile hassen, dieses Wort allein. Warum ich so rede, betrifft nicht euch. Bin am Sonntag von einem Dienst nach Hause gekommen und war echt die ganze Fahrt entrüstet. Dann, dass da ein Mensch zu mir kam und genau das sagte, überall Christus, Christus, das geht auf den Wecker. Das brauche ich alles nicht. Und ich stehe da und denke, mein lieber Bruder, wie schade. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert ist? Die Einheit zerstört. Die Einheit. Der Punkt ist, Petrus, wir gehen, kommen zurück, Petrus beginnt und sagt, Freunde, damit wir so leben, dass es leuchtend in dieser Welt ist, dass wir, was brauchst, wir müssen in dem Verhalten, in der Sache, in diesen Dingen, wir müssen eine gleiche Meinung darüber haben. Wir brauchen ein gleiches Verständnis. Und ich möchte euch sagen, damit wir alles Gleiche denken, müssen wir das Gleiche hören. Da muss das Gleiche gelehrt werden. Und so oft, bis das sitzt. Mein Anliegen aber ist es, es zu erklären und zu beschreiben und von der ganzen Schrift, damit ihr prüfen könnt und sagt, ist das richtig oder nicht? Nicht kopieren, sondern verstehen, erkennen in der Erkenntnis des Christus. Nicht in der Doktrin, dass wir Dinge eintauchen und sagen, okay, unsere Gemeinde glaubt halt das. Nein, indem wir selber es erkennen. Es gibt nichts Schöneres, wenn das, was Jesus mir gezeigt hat, es einem anderen auch gezeigt. Und ich denke, Mensch, ich bin nicht allein. Das ist doch ein, abgesehen davon, gut, ich bin wirklich nicht allein, also so schief kann es gar nicht sein. So falsch kann es gar nicht sein, wenn Jesus jemand anderem genau das Gleiche zeigt. Du kommst auf dieser Welt an irgendeinen Ort, tausende Kilometer von hier, und die glauben das Gleiche. Wie geht das? Ist doch unglaublich. Also wenn das nicht glaubensmotivierend ist, das ist übrigens, was die Apostel immer wieder erlebt haben. Sie kommen an Orte und Menschen kommen zum gleichen Glauben und sie kommen zurück und staunen darüber und sagen, wisst ihr was, in Ephesus und in Korinth und in überall, sie glauben das Gleiche. Wie doch? Das ist erstaunlich. Im tiefsten Sibirien glauben sie an den gleichen Christus wie im tiefsten Schwäbisch Gmünd. Ja. Unglaublich. Aber wahr. Also, genug davon. Aber wichtig, deswegen habe ich hier ein bisschen tiefer oder ein bisschen mehr gesagt. Damit beginnt es. Und Petrus ist es wichtig, wir nehmen es auch als wichtig wahr. Wir starten, wir brauchen eine Gleichgesinntheit. Das Zweite, was er sagt, welche Haltung? Welche Haltung brauchen wir noch? Mitleid. Mitleid. Er sagt, mitleidig. Das ist etwas, wo ich sage, wieder müssen beten, dass der Herr das schenkt. Ich erinnere euch immer wieder an den Zusammenhang. Der Zusammenhang ist, wir leiden unter Menschen, die hart zu uns sind, die ungerecht sind, die uns verleugnen, die uns beschimpfen, die uns in Leidenssituationen bringen. Und Petrus sagt, wie kannst du ein Zeugnis in mir sein? Erst einmal, wir müssen alle über diese Dinge gleiche Gedanken haben. Zweitens, wir müssen Mitleid für sie haben. Wir werden nicht bereit sein, in unseren Leiden ihnen Gutes zu tun und nicht Böses. Wenn wir nicht mit ihnen Mitleid haben, wenn wir kein Mitleid haben, werden wir uns rächen. Wenn wir kein Mitleid haben, wenn wir Böses tun, wenn wir kein Mitleid haben, wenn wir Schlechtes über sie reden. Wir werden schimpfen, wir werden protestieren, wir werden demonstrieren, wir werden sie anklagen, wir werden sie vor Gerichte schleppen. Wenn wir kein Mitleid mit ihnen haben. Wie bekommen wir Mitleid? Indem wir anschauen, was sie sind und woher sie kommen. Und dass sie die bemitleidendsten Menschen der Welt sind, denn sie haben wen nicht und was nicht? Kein Christus, keine Rettung, keine Hoffnung. Wenn das nicht in uns Mitleid auslösen, Entschuldigung, ich spuck ein bisschen, Mitleid auslösen sollte, gut, dass ihr alle schon auf der zweiten Reihe sitzt, das ist besser so. Wahrscheinlich ist das nach jahrelanger Erfahrung. Und ich denke, warum immer die ersten Reihen leer? Jetzt, nächstes Mal lege ich so Plastiktüten aus. Wie im Stadion. Also Mitleid. Als Jesus in diese Welt kam, haben sie ihn verspottet, haben sie ihn verachtet, haben sie ihn gehasst, verleumdet, ständig eine Falle gestellt. Und dann steigt er aus dem Boot aus, sieht die Menge und dann heißt, und sein Herz zerreißt voller Mitleid. Warum? Weil sie wie Schafe ohne Hirten sind. Er weiß, wenn niemand ihnen hilft, wenn niemand ihnen die Wahrheit sagt, wenn niemand ihnen Liebe entgegenbringt, wenn niemand ihnen Barmherzigkeit entgegenbringt, wenn niemand ihnen etwas Gutes tut, sie werden niemals erleben das, sie werden das nicht haben, sie werden kein Beispiel haben. Das ist mitleiderregend. Der Zustand ist mitleiderregend. Der kranke, verdorbene, sündhaftige Wandel ohne Segen Gottes ist mitleiderregend. Und ich denke, es ist eine gute Perspektive, die wir haben sollen. Nicht Hass, sondern Mitleid. Schaut ihren Ausgang an. Und ich hoffe nicht, dass ihr sagt, ja, das geschieht ihnen recht. Sondern denken, Mensch, wenn sie kein Zeugnis des Evangeliums hören, gehen sie verloren. Das ist, was Petrus sagt, die Haltung müssen wir haben. Wir müssen das Gleiche alle denken. Und was müssen wir alle gemeinsam denken? Zumindest eins, die Menschen brauchen Hilfe. Wir müssen mit Mitleid, darf ich so, mitfühlen. Einfühlsam sein, können wir sagen. Wir brauchen Einfühlvermögen. Kannst du sagen? Einfühlungsvermögen. Ich sag's euch, ihr seid echt gut. Einfühlungsvermögen, sich mit in den Menschen reinversetzen. Darf ich so sagen? Das habe ich mit diesem Mann gemacht, der übrigens zu mir kam. Ich sage nicht Namen, aber es ist eine gute Illustration. Und er kam und sagte, weißt du, ich rede mit denen und denen und denen und denen und sogar mit Homosexuellen und Buddhisten und mit denen und ich verstehe sie. Ich kann sie nachvollziehen. Wow, gut. Dann habe ich gefragt, hast du dich mit mir mal auseinandergesetzt? Kannst du nachvollziehen, warum ich so rede? Nee, wirklich, das ist ehrlich. Vielleicht nicht schlecht, also wenn du dich mit den anderen auseinandersetzt, dann setz dich auch mit mir auseinander. Vielleicht verstehst du, warum ich so rede. Vielleicht wirst du mich nicht mehr so arg hassen. Okay, ich hoffe, dass es tut. Vielleicht hört er das sogar heute. Ich weiß es nicht. Der Punkt ist der, zu überlegen, warum handeln sie so? Warum sind sie so böse? Woher kommt das? Und wir verstehen nicht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wenn wir verstehen, dass sie unter dem Fürsten der Macht der Luft sind, wenn sie letztendlich unter der Sünde stehen, eigentlich keine andere Chance haben, als das zu tun, was sie tun, gefangen, dann sollten uns diese sich vielleicht Mitleid hervorbringen. Und das führt zum nächsten. Und schaut mal, und voll brüderlicher Liebe. Das soll uns dann was auslösen. Was auslösen? Mitleid und was? Liebe. Und diese brüderliche Liebe, Petrus spricht nicht nur, dass wir nur unter den Brüdern diese Liebe, von dieser Brüderliebe spricht er, wenn er sagt, liebt die Brüderschaft. Aber er redet hier an dieser Stelle brüderliche Liebe, das heißt in dieser Art und Weise, wie wir einander lieben, die auch lieben, in Liebe geben, Mitleid in schenken und Liebe in schenken. Das ist eine Haltung, ein liebevoller Umgang. Nicht einfach, gell? Aber das ist die Haltung, von der hier die Rede ist. Und ich glaube, dass aus dem Verständnis, aus dem Mitleid und aus der Liebe ihnen gegenüber auch das hervorkommt, nämlich Barmherzigkeit. Barmherzigkeit in dem Sinne, ihnen nicht das tun, was sie eigentlich verdienen. Das ist für mich die Definition von Barmherzigkeit. Ihnen nicht vergelten, mit was sie verdienen. Sie tun Böses, eigentlich müssen sie Böses empfangen. Aber ich mache nicht das. Ich vergelte nicht Böses mit Böses, das ist barmherzig sein. Verdienen Sie es? Ja. Aber wir machen nicht so. Warum? Weil wir Mitleid haben. Warum? Weil wir sie lieben. Und darum handeln wir mit ihnen barmherzig. Wie kann das passieren? Wie kann das geschehen? Ich gebe euch einen Grund, warum ich glaube, welche Haltung unbedingt notwendig ist, damit wir das tun können, demütig sein. Petrus schreibt, barmherzig, demütig. Was ist demütig? Demütig bedeutet, sich selbst erniedrigen, sich drunter stellen, sich unter den Willen Gottes stellen, sich selbst verleugnen, das ist Demut. Von sich nicht höher zu denken, als sich zu denken gebührt, das ist demütig sein. Und das ist die Voraussetzung, um diejenigen, die wirklich zu Unrecht Böses tun, ihnen nicht mit Bösem zu vergelten, muss man sich selbst verleugnen. Man muss sagen, okay, ich hätte Recht, ich habe Anspruch, das ist ungerecht, aber ich demütige mich jetzt drunter. Ich mache mich klein, ich ertrage es. Warum? Weil ich Mitleid habe. Warum? Weil ich sie liebe. Und weil ich ihn nicht vergelten möchte, so wie sie mir tun. Dazu muss man sich drunter stellen. Es braucht Demut. Und die Bibel sagt, Petrus entfaltet das später, wir werden dazu kommen, er sagt, demütigt euch unter die Hand Gottes. Und er wird zu rechter Zeit euch erhöhen. Das ist es. Wenn Gott es will, dass ich das erleide, dann... Wenn Gott es will, dass ich durch das Leiden ein Zeugnis bin, dann demütige ich mich drunter und stelle und sage, Herr, es kommt eine Zeit und du wirst mich daraus holen und mich erhöhen. Wann auch immer. Das ist drunter stellen. Das ist die Haltung. Das ist die Haltung, von der Petrus spricht. Merkt ihr? Heute schnell durch. Normalerweise 3 Bibelstunden dafür. Heute fast eine. Zweitens, ein Prinzip. Wir sind noch nicht durch von dem Abschnitt. Aber das ist die Haltung gewesen, die brauchen wir. Wenn es euch hilft, nehmt ein Blatt Papier und schreibt euch die Punkte raus, keine Ahnung, an den Spiegel dran heften und morgens beim Zähneputzen euch daran erinnern, okay, was muss ich heute anziehen? Ich muss heute Gleichgesinnt anziehen, Mitleid anziehen, brüderliche Liebe, Barmherzigkeit und Demut, alles klar. Geht zum Schrank und sucht euch die schönsten demütigen Klamotten aus, die es gibt. Die schönste Barmherzigkeit, die es gibt. Und macht euch schön für eure Feinde. Macht euch schön. Dabei gilt ein Prinzip. Das ist sozusagen das Fundament, auf dem diese Haltung basiert. Hier ein Grundsatzprinzip. Und dieses Prinzip lese ich euch vor. Das steht in Vers 9. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil. Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Das ist das Prinzip. Das Prinzip ist folgendes. Ganz einfach. Böses nicht Bösem vergelten. Ist es kompliziert? Eigentlich nicht. Dazu brauchen wir keine tiefe Exegese machen. Dazu muss man nicht gedanklich irgendwie denken, ja, wie... Wir kommen gleich zu einem schwierigen, nicht gleich, aber in diesem Abschnitt kommen wir zu einem schwierigen Text, wo wir uns genau anstrengen müssen und den Satz genau anschauen und die Übersetzung genau anschauen, eine gute Exegese machen müssen, den Kontext beachten, damit sie sagen, wir müssen es verstehen, das ist nicht so einfach. Das ist keine Gehirnakrobatik, die wir hier leisten müssen. Das ist ziemlich einfach, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Das weiß sogar ein 3-jähriges Kind. Ich habe euch erzählt, gell, wie meine Tochter mich damit ermahnt hat. Mit 3 Jahren, als sie gemerkt hat, ich werde jetzt böse. Dann sagt sie mir, Papa, Böses nicht Bösen vergelten. Das war's. Mit 3 Jahren weiß sie das. Klar, missbraucht, aber egal. Der Punkt ist, es ist ziemlich einfach, es ist ein Prinzip. Das ist das göttliche Prinzip, dass Gott uns unser Böses nicht mit dem Bösen vergeltet. Das ist doch herrlich, oder? Ich bin Gott so dankbar, denn wenn er alles, was ich Böses tue und mache, mir auf gleiche Art und Weise vergelten müsste. Man sagt ja, kleine Sünden bestraft Gott sofort, gell? Ich werde tot. Auf der Stelle, Staub und Asche. Gott vergeltet uns nicht Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem. In seiner Gnade, mit Gutem. Gott, das ist doch erstaunlich, gell? Manchmal erwarte ich schon. Ich fehle, habe einen Fehltritt und denke, okay, was kommt jetzt, gell? Bestimmt wird Gott mich gleich. Und im Gegenteil, wie bei Jona, da wächst ein Rizinuspflanze. Und ich denke, oh, Gott, nicht schlecht. Sonntagmorgen ist für mich immer ein geistlicher Kampf. Und es gibt ein paar Sonntage, da ist es schwierig mit meinen Kindern. Und die fordern mich heraus. Und ich bin schon geladen. Und dann manchmal reagiere ich nicht, wie ich reagiere. Nämlich nicht mit Barmherzigkeit, nicht mit Mitleid, nicht mit Liebe, Kinderliebe. All das fehlt. Und ich fahre und denke, Willi, und du musst jetzt predigen. Und du bist das. Oh. Und dann denke ich, und wie könnte Gott jetzt die Predigt segnen? Und vielleicht ein zum anderen Mal habt ihr gemerkt. So, der Segen fehlt vielleicht. Aber ich komme und ich predige. Und zumindest bei mir denke ich, eigentlich müsste Gott mir jeden Zugang zu der Kraft jetzt entziehen. Macht er nicht. Und ich fahre nach Hause und denke, oh, danke, danke, danke. Nicht Bösen mit Bösen vergolten. Du hast geschenkt. Gott ist ein Gott, der uns gibt Gutes, obwohl wir böse sind. Das ist nicht kompliziert. Und das ist ein Prinzip, das Evangeliumsprinzip, das Christusprinzip. Die tun Böses und er heilt sie. Sie tun Böses und er füttert sie. Sie tun Böses und er tränkt sie. Er tut ständig Gutes, obwohl sie ständig Böses tun. Sie töten ihn und er rettet sie. Sie fluchen ihn und er segnet sie. Das ist das göttliche Evangeliumsprinzip. Und Petrus sagt, nach dem Prinzip müssen wir leben. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 21. Darüber sprachen wir schon, das ist uns nicht unbekannt. Wir haben uns das ganz genau angeschaut, ich erinnere euch nur, denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, also er hat kein Trug geredet, der geschmäht, nicht wieder geschmähte, leiden, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Das ist das Vorbild. Er hat genau das Gegenteil getan. Er hat nicht das Gleiche getan, was sie getan haben. Dadurch ist dir und mir Rettung widerfahren. Das werden wir beim Vorbild schauen, dass Petrus uns als Vorbild vor Augen führt. Also das ist das Prinzip. Wir können es aber sagen, er sagt, Böses nicht Bösem. Das bedeutet, nichts Schlechtes tun, nichts Böses tun. Hier geht es um eine Handlung. Scheltwort mit Scheltwort, hier geht es nicht um eine Handlung, hier geht es um Reden. Diese zwei Dinge braucht man oder müssen wir berücksichtigen, ein Prinzip, wenn wir mit der Obrigkeit umgehen, wenn wir mit unseren Arbeitgebern umgehen, wenn wir in der Ehe leben. Dieses Prinzip müssen wir berücksichtigen. Das heißt, wir werden nicht, wenn uns Böses geschieht, wir werden nicht dagegen mit gleichen Mitteln dagegen kämpfen. Wir werden nicht vergelten. Wir werden nichts tun, was ihnen schadet. Wir müssen doch sie absägen. Nein. Und wir werden sie nicht lästern. Wir werden nichts Falsches sagen. Wir werden hüten von unserer Zunge, werden wir Acht geben, dass wir sie nicht verlästern. Dass wir nichts Böses über sie sagen. Dass wir nichts mit Trug über sie reden. Verschmäht. Das ist ein Prinzip. Und dieses Prinzip liegt als Grundlage, denn genau das hat Christus auch getan. Das ist dieses Prinzip. Erstens also, wir tun etwas nicht, nämlich Böses, stattdessen, also wir reden etwas nicht, nämlich Trug, Lästereien und all das. Stattdessen, was machen wir? Was ist das Prinzip? Segnet. Wir segnen. Das ist ein Prinzip. Liebe Geschwister, ich muss ehrlich euch sagen, diesen Vers habe ich lange Zeit nicht ganz zu Ende gelesen immer. Ich habe immer so gelesen, oder bis dahin habe ich mich gelesen. Segnet, weil ihr, ich lese euch vor nochmal, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid. Punkt. Soweit habe ich immer gelesen. Und ich glaube, ihr habt eins um andere Mal auch gesagt, wir sollen segnen, weil wir dazu berufen worden sind. Kennt ihr das? Aber wisst ihr was? Das ist nicht richtig. Zu was sind wir berufen? Zum Segnen? Nein. Zum Segen erben. Zumindest das steht in diesem Text. Schaut mal, was da steht. Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Was ist unsere Berufung? Segen erben. Was ist die Motivation zu segnen? Laut Petrus. Nicht, weil wir segnen sollen, das ist nicht unsere Berufung, sondern weil wir Segen erben. Was meint er damit? Inwieweit sollen wir segnen, weil wir Segen erben sollen? Bekommen wir Segen bekommen wir das Erbe im Segnen? Also erst wenn wir segnen, dann erben wir etwas? Meint Petrus das? Was meint er damit? Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, Segen zu erben. Petrus erinnert, wie wir gegenüber Ungläubigen, Ungehorsamen, Rebellischen, gottfeindlichen Welt und Menschen uns verhalten sollen. Und das ganze Anliegen, warum sollen wir leiden? Sie sollen was? Gerettet werden, oder? Tag der Heimsuchung. Was sollen sie bekommen? Den Segen Gottes. Und welcher Segen ist das? Gesundheit, keine Probleme. Was ist der Segen? Galater Kapitel 3. Galater Kapitel 3 gibt uns eine Antwort darauf. Vers 6. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, er kennt daraus, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Habt ihr am Sonntag gehört. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Was ist unser Segen? Was ist unser Erbe? Mit Abraham durch Glauben gerettet zu werden. Richtig? Wir erben mit Abraham die Rettung allein aus Glauben, nicht aus Werken. Das ist der Segen. So, aber warum sagt Petrus jetzt, segnet, denn wir sind zum Segen berufen. Er sagt, wenn wir in dieser Welt leben, gegenüber diesen Menschen, dann sollen wir uns doch so verhalten, dass wir ihnen nicht, oder dass sie den Segen erben sollen. Was bedeutet segnen? Wie segnet ihr? Da kommt jemand und sagt, segne mich. Und dann gehe ich und lege meine Hand auf und sage, ich segne dich. Da geht er nach Hause und sagt, oh, heute bin ich gesegnet. Nein, Segen bedeutet etwas Gutes jemand zusprechen. Das ist Segnen. Wenn ich jemand etwas Gutes sage, segne ich ihn. Gott hat Gutes zu uns gesagt, indem er uns viele herrliche Verheißungen gegeben hat. Ich werde euch heiligen, ich werde euch reinigen, ich werde euch retten, ich werde euch verherrlichen, ich werde euch mit Jubel hinstellen. Das ist Segen. Ich werde euch beschenken, ich werde euch retten, ich werde euch ein ewiges Leben geben. Das ist Segen. Wenn Gott etwas Gutes über uns sagt, nämlich sein gutwollendes, barmherziges, mitleidiges, liebesvolles Handeln an uns, wenn er uns das zuspricht, dann segnet er uns damit. Wenn wir Menschen die Rettung in Jesus Christus, die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade in Christus, Menschen zusprechen, wisst ihr, was wir dann tun? Wir segnen sie. Es geht nicht nur einfach darum, sei gesegnet. Den Segen gibt es nur in Christus, nur aus Glauben, nicht aus Werken. So, Petrus sagt, Freunde, wir brauchen eine Haltung. Mitleidig, bruderlieb, barmherzig, demütig. Das Prinzip ist, wir müssen Gutes tun. Wir müssen sie nicht mit Bösem vergelten, wir müssen sie nicht schelten, wir müssen sie segnen. Wir müssen etwas Gutes ihnen sagen. Etwas Gutes ihnen tun. Was ist das Gute? Ein Zeugnis des Evangeliums sein. Segnet sie. Zeigt ihnen, wo der Segen ist. Ich denke, dass das der Punkt ist. Warum? Das ist doch das Ziel von allem. Nämlich was? Was erben? Was sollen Menschen erben? Segen. In Abraham, mit Abraham Segen. Gesegnet werden alle Nationen. Und zu wem sollen wir hier, von wem sollen wir hier ein Zeugnis sein? Vor den Nationen. Von allen Menschen. Zum Segen werden. Inwieweit werden wir zum Segen für andere, indem wir ihnen das Licht des Evangeliums bringen? Durch Wort und Tat. Und nicht genau das Gegenteil tun, nämlich verschleiern durch unser böses Verhalten und durch unser lästerliches Reden. Versteht ihr das Prinzip? Das ist ein Prinzip, das dahinter steckt. Das ist wirklich das Evangeliums-Christus-Prinzip, das dahinter steckt. Und das später wir dazu aufgerufen werden, nachzuahmen. Ein Punkt mache ich noch. Und dann, ich habe ja immer ein paar Minuten die Gebetszeit, die nimmt uns immer. Das, egal. Ich würde gern einfach diesen Punkt abschließen, weil ich mit großen Schritten vorwärts gehen möchte. Jetzt fehlt nur eins, das mache ich kurz, die Begründung. Also wir haben die Haltung gesehen, wir haben das Prinzip uns angeschaut und wir sehen jetzt eine Begründung. Und die Begründung lese ich euch vor, die steht ab Vers 10 und ist bis Vers 13. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab von Bösem und tu Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welches Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Das ist die Begründung. Er gibt jetzt einige Argumentationen oder Argumente und sagt, warum wir es so leben sollten. Er begründet es. Und das Erste ist, die Begründung ist erstmal ganz einfach. Willst du gute Tage erleben? Und da, ich habe es letztes Mal schon gefragt, wer will es nicht? Ist doch schön. Tage mal ohne Ärger. Tage mal ohne Streit und ohne Verleumdung. Einfach mal einen schönen Tag erleben. Und er sagt, ist möglich, wenn du darauf achtest, was du tust und wenn du darauf achtest, wie du redest, kann sein, dass es dir zum Guten wird. Das heißt, wenn du nicht permanent durch dein Verhalten Streit förderst und wenn du nicht permanent durch dein Reden Streit förderst, dann kannst du auch schöne Tage haben. Es leuchtet ein, es macht Sinn. Das heißt, was an dir liegt, halte Frieden. Was an dir liegt, du kannst nicht alles kontrollieren, du kannst die Menschen nicht kontrollieren, aber du kannst dich kontrollieren und was an dir möglich ist, tu das, damit du Frieden hast. Und was ist möglich? Vergelt nicht Böses mit Bösem und schau, was du sagst. Er sagt, halte die Zunge und die Lippen vom Bösen zurück. Ich, liebe Geschwister, ich sage es mir und ich sage es euch, wenn wir das, nur das uns auf unsere Stirnen eingravieren würden, wie viel würden wir Veränderung erleben? Das würde Welten verändern. Das würde einen Paradigmenwechsel einführen. Das würde so viel schaffen, wenn wir nur auf unsere Mund und unsere Lippen mal Acht geben würden. Was sagen wir nicht? Das ist eine gute Begründung, und damit wir gute Tage erleben. Das heißt, wenn ich nicht permanent jemand vollmotze, dann kann sein, dass er nicht permanent mich zurückmotzt. Wenn ich nicht permanent jemand rumstechel und immer was Böses tue, dann kann sein, dann wird er mir auch nichts tun. Das kann sein. Das ist eine gute Möglichkeit. Eine gute Möglichkeit, sich zu hinterfragen, wo trage ich dazu bei zu Konflikten. Ach, immer diese Kinder. Immer mein Mann, immer meine Frau. Und dann muss man vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und mal gucken und sagen, manchmal wäre doch so gut, so einen Film über sich selbst mal zu haben. Mal so bei der Seite zu stellen, mal zu beobachten. Ich glaube, wir müssen über uns echt schämen. Was wir alles so tun und was wir alles so sagen. So wie man sagt, nein, sag bloß nicht, halt den Mund. Tu das bloß nicht. Aber wenn man so mittendrin steckt, gell, wie ein Frosch im heißen Wasser, man merkt es nicht. Ja. Okay, die Begründung ist auch nicht kompliziert. Petrus macht hier keine große theologischen Argumentation. Es ist eigentlich sehr einfach, sehr praktisch. Dazu muss man nicht tiefe geistliche Erkenntnis haben. Das ist sehr, darf ich sagen, sehr praktisch. Also all die, die praktisch mögen, bitteschön. Wenn alles Leere war, also hier spätestens hier ist sehr praktisch. Jetzt ein, zwei Gedanken und dann ich bin fertig. Er sagt Folgendes, denn, eine zweite Begründung, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das ist so, so herrlich. Also das ist eine so positive Begründung, eine Motivation, eine Begründung, warum wir so leben. Er sagt, wenn wir so leben, wenn wir auf unser Handeln und auf unseren Reden Acht geben, wenn wir nicht Böses mit Bösem vergelten und wenn wir nicht Scheltwort mit Scheltwort verwenden, Gott wird es sehen. Sein Angesicht ist auf diese Menschen gerichtet. Um was zu tun? Damit er unser Flehen erhört. Und was ist dieses Flehen? Unsere Gebete. Erinnert euch, als wir über die Männer gesprochen haben, was verhindert die Gebete? Wenn wir Böses tun, wenn wir nicht so leben, wie Gott es will. Das verhindert Gebete. Und Petrus sagt jetzt hier, Freunde, es gibt ein Prinzip oder eine Begründung. Wenn wir so leben, wie Gott es will, in Leiden, er wird auf uns besonders Acht geben. Sein Angesicht ist gerichtet auf sie und er wird unser Gebet erhören. Hast du schon mal nach dem Schlüssel, nach dem Geheimnis des erhörenden Gebets gesucht? Wolltest du wissen, wie kommt man dahin, dass Gott mein Gebet erhört? Was war das Geheimnis von Georg Müller, von Hudson Taylor? Lies ihre Biografien und ihre Predigten und sie werden darüber reden. Er sagt, wenn du so lebst vor Gott, dann wirst du bitten und er wird geben. Das haben sie gepredigt, das haben sie gelebt. Die waren davon überzeugt. Das ist das Geheimnis. Warum hat Gott auf den Sohn gehört? Weil der Sohn nach dem Willen Gottes gelebt hat und sein Angesicht auf ihn gerichtet war. Und die Engel mussten spurten. Sobald Jesus auf die Knie ging, kamen Engel und sagten, oh Jesus, wir sind da. Musste Mose kommen, musste Elia kommen. Gott, das ist eine Verheißung. Übrigens, Zitat Psalm 34, das mache ich heute nicht. Aber was Petrus zitiert, ist wortwörtlich Psalm 34. Da in der nächsten Bibelstunde. Jetzt noch zu Ende und dann sind wir fertig. Dann heißt Folgendes. Jetzt negativ. Und wer wird negativ? Und dann, das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Wenn wir Gutes tun, dann können wir auch damit rechnen, dass Gott unser Gebet erhört. Aber wenn wir ständig Böses tun, dann können wir damit rechnen, dass Gottes Angesicht sich von uns abwendet. Dass Gottes Angesicht von uns abwendet. Dass unsere Gebete nicht erhört werden. Im Gegenteil, dass wir unter Zucht kommen. Das ist negativ. Also beides. Die Begründung, es hat was. Warum sollten wir so leben? Ja, damit wir gute Tage erleben können. Warum sollen wir noch so leben? Ja, damit Gott auf uns unser Gebet erhören kann. Und dann endet er und sagt, und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eifer des Guten geworden seid? Also, Wenn ihr Gutes für die Menschen tut und vor Gott tut, dann werdet ihr auch vor den Menschen und vor Gott Gutes bekommen. Ich frage noch einmal, ist das kompliziert? Eigentlich nicht. Schwer umzusetzen? Oh ja. Was brauchen wir? Die Gnade Gottes. Absolute Gnade Gottes. Und darum schließen wir so und beten. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade Gottes. Ich lese euch das immer wieder, weil das ist der Schlüssel. Lasst uns das tun. Ich bitte euch aufzustehen. Ich möchte beten. Jesus Christus, um diese Gnade und deine Barmherzigkeit auch in unserem Leben bitte ich, dass du uns da heiligst, dass du uns reinigst, dass du uns neu ausrichtest, dass du ja, tief gehst in uns hinein und uns offenbarst, wo wir nicht nach dem göttlichen Prinzip leben, das dich verherrlicht, somit kein Zeugnis sein können. Und ich weiß, dass es so ist in meinem Leben und ich bitte dich, Herr, dass du wirkst, dass du neu ausrichtest, vor allem, Herr, dass du die Einsicht gibst und die gleiche Gesinnung gibst, dass du die Mitleid gibst, dass du Barmherzigkeit gibst, dass du Liebe gibst und Demut gibst. Darum bitte ich dich, für mich, für meine Geschwister, in deinem Namen. Amen.